Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Linkspartei Grüne und SPD würden in Thüringen gerne Bodo Ramelow erneut zum Ministerpräsidenten wählen. Aber dazu fehlen nach wie vor 4 Stimmen. Offiziell dürfen die nicht von der CDU kommen, denn für deren Abgeordnete gilt der Parteitagsbeschluss keiner Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Die Union begründet dies vor allem mit der Vergangenheit der Linken als SED-Nachfolgepartei. Der linken Politiker Jan Korte warf der Union deshalb vorige Woche im Bundestag Bigotterie vor, denn durch die Vereinigung mit der Ost-CDU trage die Union ebenfalls Mitverantwortung für die Diktatur in der DDR.
Ich darf mal daran erinnern, weil da reden Sie gar nicht, das verschweigen Sie einfach, dass die CDU Deutschland sich 1990 mit der CDU der DDR vereinigt hat. Selbes gilt übrigens für die FDP mit der LDPD. Man muss da einfach mal dran erinnern. Und vielleicht auch für die Jüngeren will ich das nochmal sagen, die CDU der DDR war keine Oppositionspartei oder gar eine Widerstandsgruppe, sondern sie war Teil der DDR-Regierung und fand alles richtig, was die DDR-Regierung gemacht hat, inklusive Mauerbau. Daran muss man mal erinnern. Und Ihre Bigotterie stinkt zum Himmel in dieser Frage.
Über die Verantwortung der Linken hat Jan Korte soeben ein neues Buch veröffentlicht. Guten Morgen, Herr Korte.
Ja, schönen guten Morgen.
Fangen wir mal an bei der Mitverantwortung der Linkspartei für das Unrecht in der DDR. Sehen Sie da wirklich keinen Unterschied zu den von der SED ja zum Systembekenntnis gezwungenen Blockparteien?
Naja, da sehe ich schon einen Unterschied. Wissen Sie, beim Fall der Mauer war ich 12 Jahre. Ich bin in Niedersachsen in Osnabrück geboren, habe also damit überhaupt nichts zu tun und trage persönlich keine Verantwortung. Für mich war aber völlig klar, als ich damals, noch schon vor einigen Jahren, 1999, in die damalige PDS eingetreten bin. Und das ist, bis heute sind wir die Rechtsnachfolgepartei der SED. Da war für mich aber natürlich klar, dass ich eine politische Verantwortung natürlich dafür trage, wenn man in diese Partei reingeht. Und wir haben uns ja in der Partei darüber jetzt seit 30 Jahren gestritten, gerungen, Parteitage gemacht, eine historische Kommission gehabt. Und natürlich muss man sich dieser Verantwortung stellen. Und wir haben ja eine Schlussfolgerung. Und das ist eben die, nie wieder Sozialismus ohne demokratischen Rechtsstaat. Dem bin ich mir auch völlig bewusst. Nur, das hat von uns auch gar keiner in Frage gestellt. Und bei der Union ist es schon so, dass sie ja mit einem moralischen Zeigefinger durch die Gegend latschen, aber selber zu ihrer Geschichte, auch was das Schlucken des Vermögens und des Personals der Ost-CDU angeht, de facto nicht sagen. Und sie war Teil des DDR-Systems. Das ist nun völlig unumstritten.
In Ihrem Buch nennen Sie die Bezeichnung Nachfolgepartei der SED für die Linke einen, ich zitiere Sie jetzt mal, Klassiker des dumpfen Antikommunismus, Herr Korte. Da benennt die Linke sich doch selbst Rechtsnachfolgerin. Was ist daran verkehrt?
Na, wir nennen uns doch nicht, wir sind es schlicht. Da gibt es ja auch gar nichts dran zu deuten. Die Frage ist ja immer, was findet eigentlich in welchem gesellschaftlich-politischen Umfeld statt? Wie wird etwas genutzt? Und klar ist ja, dass der Antikommunismus der alten Bundesrepublik, letzte Woche im Bundestag, man dachte ja, man ist zurückgeschleudert in die Adenauerzeit. Das ist ja zunächst einmal wirklich eine politisch-ideologische Auseinandersetzung, zu sagen, alle Ideen, auch der Arbeiterbewegung, also die Idee der Gleichheit, wird diskreditiert, indem man sagt, das war alles wie in der DDR. Das ist ja Quatsch. Das hat man damals schon gegen die SPD gemacht. Und ich finde, das ist jetzt etwas, also Adenauerzeit ist nun wirklich lange vorbei. Und ich finde, das könnten auch mal jetzt die Konservativen irgendwie mitbekommen haben.
Eigentlich aber geht es Ihnen im Buch um eine ganz andere Verantwortung. Sie fordern darin nämlich die Linken auf, wieder Verständnis zu entwickeln für Menschen, die eben nicht in den urbanen Zentren leben und deshalb ganz andere Probleme haben, denen Minderheitenrechte im Zweifel egal sind, wenn es im Dorf keinen Arzt mehr gibt und der Bus nur zweimal am Tag fährt. Warum haben Sie den Eindruck, dass die Linke diese Menschen nicht mehr erreicht?
Ja, das ist ja nicht nur mein Eindruck, sondern dieses Buch ist entstanden, auch in vielen Gesprächen mit Freunden und Genossen, wo wir gesagt haben, wie kann es eigentlich sein, dass die Rechten immer stärker werden? Wie kann es sein, dass ehemals Wähler der Linkspartei, ich kenne das aus meinem Wahlkreis in Sachsen-Anhalt, die früher immer ordentlich Linke gewählt haben, wenn man so will, dann auf einmal gar nicht mehr wählen oder zur AfD gehen? Und darüber haben wir nachgedacht und das sind halt bestimmte Sachen. Nehmen Sie mal die Sprache. Wir müssen wieder dahin kommen, ein Aufklärer verschwörerischen Populismus zu wagen. Also so zu sprechen, dass die alleinerziehende Kassiererin bei Aldi oder bei Lidl, die abends völlig fertig von ihrer harten Arbeit nach Hause kommt und in der Tagesschau jemanden sieht, in einem Satz irgendwie mitbekommt, Mensch, der redet irgendwie über mein Leben. Sind wir eigentlich in der Lage, mein Opa war Stahlarbeiter, wenn der hört, was in bestimmten linken Kreisen diskutiert wird und auch mit welcher Sprache, da denkt der, was ist los mit euch? Ich verstehe euch nicht. Also das ist ein Beispiel.
Und da können wir mal kurz bei bleiben. Ja. Das geht ja da auch um die linke Identitätspolitik, die Sie nicht abschaffen wollen, sondern nur erweitern. Wie wollen Sie denn da den Spagat schaffen? Einerseits gegen alte weiße Männer zu wettern, das ist ja so ein linkes Schlagwort. Andererseits aber genau diese alten weißen Männer zu unterstützen, sobald die in Altersarmut landen.
Ja, diese Aussage, dass die alten weißen Männer ein Problem sind, der ist nun auch wirklich selten blöde. Also wenn man sich auch mal die Wahlergebnisse anguckt, waren das vor allem sehr viele junge weiße Männer, die rechts gewählt haben. Und ich kenne auch viele alte weiße Männer, die ausgebeutet wurden. Das ist halt genau das, was uns nicht weiterführen wird. Sondern ich finde, und da haben Sie natürlich recht, das ist unheimlich schwierig. Auf der einen Seite viele junge Linke in den großen Städten, Berlin, Leipzig, was weiß ich wo, die sich um die Rechte von Homosexuellen kümmern, die für Frauenrechte kämpfen. Also all das, was dringend notwendig ist und ja gerade von rechts unter Schuss steht. Ich plädiere dafür, wieder ein Gleichgewicht hinzubekommen, weil mein Eindruck ist der, dass die Sorgen von kleinen Leuten, wie man das so schön sagt, die irgendwie den ganzen Tag malochen gehen, die nicht wissen, ob sie am Ende des Monats noch Kohle haben, dass man auch denen genauso viel Gehör wieder gibt und da ein Gleichgewicht hinbekommt. Das ist schwierig, beides gemeinsam hinzubekommen, aber ich finde, das muss der Weg sein, weil spätestens bei der Wahl von Trump hätten alle Linken auf diesem Erdball mal innehalten müssen und fragen können, was passiert eigentlich da, dass im Rust Belt die früher immer demokratisch gewählt haben, die Malocher auf einmal Trump gewählt haben.
Aber bleiben wir mal in Deutschland. Was heißt das eigentlich genau, ein Gleichgewicht hinbekommen? Die Linke kann natürlich künftig in ihre Reden im Bundestag immer mal wieder das Schicksal der Paketboten oder Amazon-Mitarbeiter einbauen. Sie sagen, noch ein Zitat aus ihrem Buch, Linke müssen immer auf der Seite der Loser sein. Aber durch eine andere Rhetorik ändern sie doch noch nicht die Bedingungen der kapitalistischen Produktion.
Ja, da haben Sie allerdings sehr recht. Aber es ist zunächst einmal eine Möglichkeit, nur ein Zeichen zu setzen an diese Menschen. Nehmen Sie den DHL-Paketboten, den man jeden Tag in diesem Land sieht. Alle sehen ihn. Aber hat er eigentlich einen politischen Widerhall? Nicht nur im Bundestag, sondern insgesamt wird über ihn gesprochen. Werden seine Sorgen, seine Träume, seine harte Arbeit, wird das gesehen? Das ist die Voraussetzung, um überhaupt wieder einen Zugang zu bekommen. Und das Zweite ist in der Tat, ich würde es mal so nennen, wirklich eine staatlich forcierte Infrastrukturpolitik. Bei mir im Wahlkreis, nehmen Sie die Stadt Bitterfeld, die gehört dazu, dort wurde alles zugemacht. Kino zugemacht, der Kulturpalast soll abgerissen werden, die Infrastruktur bröckelt dahin. Nehmen Sie die Bahnlinie, es wird ein Bahnhof nach dem anderen zugemacht, die Dorfkneipe verschwindet. Darüber zu sprechen und gleichzeitig eine Realpolitik zu machen, die das konkret ändert, durch Investitionen. Das ist, finde ich, durchaus ein Weg, den die Linke wieder viel, viel forcierter gehen muss.
Nun wird ja seit vielen Jahren bereits beklagt, die Linke habe einen großen Fehler gemacht mit ihrer Identitätspolitik, also mit dem Kampf für zum Teil mikroskopisch kleine Opfergruppen und Minderheiten. Francis Fukuyama hat voriges Jahr dazu ein sehr wichtiges Buch veröffentlicht. Immer wieder wird auch Didier Eribon genannt, auch von Ihnen natürlich. Also neu ist diese Analyse nicht. Wie kommen Sie gerade jetzt drauf?
Naja, neu ist die in der Tat nicht. Es ist so wie immer, dass solche Debatten in Deutschland ja immer 5 Jahre später stattfinden, nachdem sie schon in Frankreich und in den USA breit stattgefunden wurden. Ich bin dazu gekommen, wir hatten ja erstmal als Partei bestimmte Wahlen. Die waren nicht sehr erfolgreich, mal mit Thüringen abgeschlossen. Und wir hatten dort den empirischen Befund, dass die Linke vor allem von Arbeitern und Arbeitslosen nicht mehr gewählt wurde oder in einem ganz geringen Teil. Und das war der Ausgangspunkt von vielen Debatten, auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, zu sagen, was ist eigentlich von unserer Seite schiefgelaufen, denn wir neigen ja immer dazu, immer alle anderen dafür verantwortlich zu machen, sondern wir haben selber geguckt. Das ist die Ausgangsüberlegung gewesen.
Aber wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, es gibt ja bereits eine Gegenbewegung in der Linken. Sie plädieren ja, haben Sie auch gerade bei uns gesagt, für etwas mehr aufklärerischen Populismus. Versucht Sarah Wagenknecht das nicht schon seit Jahren?
Ja, Sarah Wagenknecht versucht das seit Jahren und ich bin völlig d'accord in der Analyse von Sarah Wagenknecht, was denn eigentlich das Problem der Linken ist, also mit Blick auf die Wählerinnen und Wähler, Wähler, die wir verloren haben. Nur was ich nicht finde, ist, dass man auch nur an einem Punkt etwas vom Ressentiment, beispielsweise in der Flüchtlingsfrage, übernehmen sollte. Das sollte man nicht tun, sondern da bin ich für eine klare Haltung. Nur die Haltung, am WG-Tisch in Berlin zu haben, wo alle anderen am WG-Tisch diese Haltung auch teilen, das ist einfach. Haltung ist dann entscheidend, wenn ich sie dort vertrete, wo sie nicht geteilt wird. Und dafür muss man sich wieder darum kümmern, wo es dann wirklich auch ein bisschen anstrengender ist. Ich mache das zum Beispiel auf den Marktplätzen in meinem Wahlkreis und das ist nicht immer nur einfach, um das mal vorsichtig zu sagen.
Der linken Politiker Jan Korte über sein neues Buch Die Verantwortung der Linken, erschienen im Verbrecherverlag. Herr Korte, herzlichen Dank.
Ich danke auch. Tschüss.